Nach der Bundestagswahl am 22. Februar vergangenen Jahres hat er den Verzicht auf jedes Spitzenamt erklärt. Im September dann vergangenen Jahres hat er sein Bundestagsmandat zurückgegeben. Seitdem hat er sich sehr zurückgehalten, sich eine Art Medienfastenzeit gegönnt. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute Abend bei 3 nach 9 Robert Habeck begrüßen dürfen. Wir haben gerade Lea gehört mit unseren allerbesten Jahren. Was würden Sie sagen, waren in Ihren ersten 56 Jahren die besten Jahre?
So wie das Gedicht es zusammengefasst hat, die waren immer gegenwärtig. Also es gab natürlich Aufs und Abs, wie du es beschrieben hast, aber ich würde jetzt nicht Jahre rausgreifen können.
Und auch nicht eine Zeit, wo du sagst, so Glück merkt man ja erst manchmal im Rückblick. Das war richtig Glück, das war eine schöne Zeit.
Na, die Jahre waren natürlich anders und wenn ich jetzt gezwungen würde, was zu sagen, dann waren vielleicht die Jahre, als meine Kinder geboren wurden und man sich so als Familie konstituiert hat, weil das eben diese große metaphysische Bedeutung hat, dann doch die intensivsten. Ohne zu sagen, dass die Freiheitsjahre davor, wo man durch die Welt gereist ist, oder die Jahre in der Politik, wo man in der Verantwortung stand, dann nicht weniger schön, gut, interessant, bedeutsam, erfüllt waren oder so. Also insofern, wirklich ist das eine Zeit.
Als Maler vorhin von der Inventur gesprochen hat, die sie sich leistet, wenn sie sehr lange in einer Rolle war, hat da bei Ihnen was geklingelt?
Ja, bei dem Gedicht jetzt.
Nämlich?
Aber ich verstehe, ja, weil es sozusagen so bejahend ist und jeden Moment umarmt. Aber ich verstehe, was Mahler gesagt hat, natürlich. Und in dem Sinne ist natürlich ein Abschied aus dem Beruf, den man 20 Jahre ungefähr gemacht hat, auch so eine Art Inventur. Nur eben nicht eine Rolle für, wie lange brauchst du für einen Film? Ein halbes Jahr, ein Jahr oder so?
Ja, halbes Jahr, ja.
Also nicht dauernd geübt, sondern man muss dann erstmal sozusagen eine Inventur nach 20 Jahren. Aber das ist natürlich jetzt, weil es für Politiker, Politikerinnen öffentlich ist, für alle irgendwie zu besichtigen und für ein paar Leute irgendwie interessant, aber im Grunde ja nicht wesentlich anders als für viele Menschen auch, die sich beruflich oder familiär oder irgendwie umorientieren müssen und sich nochmal fragen, was mache ich jetzt eigentlich?
Wirklich, ich stelle mir das als einen wahnsinnigen Einschnitt vor.
Ja, weil Sie Politikjournalist sind. Das ist sozusagen.
Auch als Mensch. Ich meine, man ist ja, haben sich ein bisschen wiederfinden können in dem, was Mahler gesagt hat, über den Beruf als Berufung. Also ich nehme an, dass Sie Politik doch auch gemacht haben, weil es Ihnen ein Bedürfnis
ist. Genau, aber das ist dann eher die Antwort darauf. Ich würde sagen, es gibt zwei Seiten. Nach der Bundestagswahl oder in der letzten Phase der Bundestagswahl hat man das ja schon so ein bisschen ahnen können. Das eine ist eine persönliche Seite. Die ist, glaube ich, nicht anders als jeder andere Mensch sie hat, wenn man merkt, dass irgendwas zu Ende geht oder sich Entscheidungen anbahnen, die man davor nie getroffen hat. Also die gibt es oder gab es. Und die andere, die politische Seite, auf die Sie hinwollen, die ist aber eher gegenteilig, weil natürlich Demokratie bedeutet, dass alles auf Zeit ist. Es ist immer Macht auf Zeit, das war mir auch immer klar. Und ich würde sogar für mich sagen, dass ich mit diesem Wissen nur Politik machen konnte. Also mit der Intensität oder der Leidenschaft oder dem sich reinknien, also sozusagen von beiden Seiten brennen, nur mit dem Wissen, dass man eben nicht den Status quo behalten kann auf Dauer. Und insofern war das eigentlich, dass jetzt der Moment gekommen ist, dann auch loszulassen, eher einfach auf der demokratischen Ebene, weil es halt so ist. Mhm. Ja, man bietet sich an, das habe ich 100-mal in Reden gesagt, es ist am Ende eine Vereinbarung mit der Bevölkerung, die gilt ja für alle Menschen, die in der Kommunalpolitik oder auf der Landesebene kandidieren. Man stellt sich vor, man gibt seine Ideen preis, man lässt sie diskutieren. Und am Ende, das ist doch das Schöne in der Demokratie, entscheidet die Mehrheit, wollen wir das machen oder nicht. Und dann kann man sich eigentlich darauf ja, also das gibt einem ja sehr viel Orientierung, wenn man so Gesellschaft und Politik sieht. Und das habe ich, glaube ich, immer getan.
Es gibt ja die Vermutung, die einige Politikerinnen und Politiker auch bestätigen, dass Politik auch eine Art Sucht sein kann. Und wie man weiß, von einer Sucht kommt man nur sehr langsam und schwer los. Für Sie war das trotzdem ganz einfach. Sie haben keine Suchtsymptome gehabt.
Es ist ja noch nicht ein Jahr her, dass ich aus dem Bundestag raus bin. Deswegen weiß ich nicht genau, ob es da sozusagen tiefe Schichten gibt, die ich nicht selber erkennen kann. Aber ich habe es eigentlich nie verstanden. Für mich war es eher so, es gab ein Buch, das hieß Höhenrauschen, und das hat so diese Sucht, immer in der Öffentlichkeit stehen zu wollen und so beschrieben. Und ich habe eigentlich immer auch den Verlust gesehen, ne, dass man das private Leben immer weniger selbst bestimmen kann, dass man in diesem goldenen Käfig lebt und man zahlt schon einen Preis dafür. Jetzt kein Grund zu klagen, man wählt sich das alles freiwillig und lebt in einer Welt von Privilegien, aber irgendwie keine Ahnung. An der Alster sitzen und mit dem besten Freund ein Kaltgetränk trinken, alkoholfreies Wasser trinken, was auch immer.
Aperol Spritz.
Sozusagen für sich zu sein, das ist eigentlich das, was meine Sehnsuchtsorte waren, okay, sozusagen.
Also, ja. Sie sagen,
also insofern nein, ich würde das für mich sagen, das hat mich immer eher genervt, dieses im Dienstwagen fahren und dauernd beobachtet zu werden und
gefeiert
so.
Aber es gehört
natürlich dazu.
Gefeiert zu werden.
Gefeiert auch. Und beschimpft zu werden, öffentliche Person zu sein. Am Anfang natürlich, wenn man anfängt, politische Karriere zu machen, ist das faszinierend. Man denkt, oh, jetzt habe ich ein Interview in der Lokalzeitung und das halbe Dorf muss sich umdrehen, weil du da was Schlaues gesagt hast. Aber irgendwann kippt es natürlich um und man sagt, oder ich jedenfalls, denkt dann irgendwie, okay, Wie schön wäre es eigentlich, mal wieder durch das Dorf zu gehen, ohne dass sich alle umdrehen und dich darauf ansprechen, was du da gesagt hast. Also für mich ist das ist der geringste Punkt gewesen, der mich irgendwie beschäftigt hat.
Und war das für Ihre Familie auch so leicht, sich daran zu gewöhnen, dass Robert Habeck wieder da ist?
Das müssen Sie im Zweifelsfall Sie fragen. Ich würde sagen, die freuen sich, dass ich die Wahl verloren habe.
Ja.
Also nicht politisch, nicht als politische Bürgerinnen und Bürger des Landes wahrscheinlich, nehme ich jedenfalls an. Ich ahne ja so ungefähr, wo die politisch stehen. Aber dass ich nicht nur da bin am Tisch, sondern am Tisch wieder lerne, nicht immer alles gleich zu entscheiden, das, glaube ich, ist Wohltat für alle Menschen, die mit mir zusammenleben müssen.
Vermuten Sie das nur oder wird Ihnen das auch gespiegelt in der Familie?
Jetzt nicht sozusagen im Sinne von Zeugnisvergabe täglich, aber davor, also im Amt, gab es schon Szenen, wo ich dann, keine Ahnung, wir saßen so wie wir hier am Tisch und alle haben irgendwie gesagt, was sie das nächste Jahr so machen wollen und dann jemand wollte reisen und jemand wollte jobben und jemand wollte surfen und jemand wollte irgendwas und dann gab es noch Liebeskummer hier und irgendwas da und dann habe ich mir das mal 10 Minuten angehört und gesagt, ist doch ganz einfach, erst wird gearbeitet, dann wird gesurft, dann wird das und danach kannst du wieder lernen. Und dann haben sich alle angeguckt und gesagt, hä, was laberst du denn jetzt hier? Und ich sagte, wieso, ist doch logisch. Nein, aber es ist überhaupt nicht logisch. Man nennt es Gespräch. Es geht nicht darum, hier irgendwas zu entscheiden. Wir wollen auch gar keine Antwort haben. Wir wollen nur ein bisschen was voneinander lernen. Und wenn du die ganze Zeit an Tischen sitzt, wo alle von dir erwarten, dass du quasi nach 10 Minuten sagst, wo lang es geht, dann gibt es schon eine Deformation. So. Aber das habe ich eher als Deformation erlebt sozusagen und nicht als, oh, wann kann ich endlich mal wieder sagen, wie es alles geht.
Wir haben vor 4 Wochen einen politischen Gast hier gehabt, den Sie sehr gut kennen, nämlich Daniel Günther.
Ja.
Lutz hat einen Kollegen, mit dem er auch oft zusammenarbeitet, Fabian Köster. Der hat mit ihm in der Heute-Show ein hinreißendes Gespräch geführt, mit Daniel Günther übrigens. Unglaublich humorvoll, der war lustiger als mancher Comedian in der Heute-Show, muss man sagen. Der hat jetzt bei Sandra Maischberger gerade erklärt, dass man ihnen Unrecht getan hat und dass es kaum noch jemand in der CDU gibt, der sagen würde, das große Einschlagen auf die Grünen während des Wahlkampfes war richtig. Hat sie das erreicht oder erfahren Sie das von
erreicht.
Und freut Sie das?
Natürlich freut mich das aber eher politisch, wenn das Land wieder irgendwie zusammenfindet. Und dass Daniel Günther ein Ehrenmann ist, das wusste ich vorher.
Mhm. Darf ich eine... erlauben Sie mir 30 Sekunden auf Lutz nochmal einzugehen, weil mir ist aufgefallen,
das ist Ihre Sendung.
Wir waren so im Gespräch, nee, weil ich möchte eine Entschuldigung loswerden, weil wir waren vorhin in so einem Fluss und ich fand das so spannend, was Sie erzählt haben, dass ich vergessen habe zu erwähnen, dass Sie einen Roman geschrieben haben, einen Liebesroman.
Und, gut, dass Sie es noch erwähnen.
Ja. Der auch einen Moment berührt, den Mahler angesprochen hat, die gesagt hat, es war nicht alles glatt in meinem Leben. Und das Buch handelt genau von einem Tief, das man hat, beruflich wie privat. Und deswegen habe ich das Buch auch gerne gelesen. Klammer zu.
Ja? Das freut mich.
Ja, wollte ich einfach nur sagen.
Wie heißt das Buch nochmal?
Das ist Confetti Blues.
Ah, okay. Mhm.
Danke.
Kann ich erwähnen, ja.
Genau. Die kriegen gleich auch noch
nichts. Nochmal wie?
Confetti Blues.
Ach, Confetti Blues. Top Buch. Sehr, kann ich sehr okay. empfehlen.
Ah, hast Lutz von der Haus.
Geschrieben, das heißt
Confetti Blues. Wie Fugen aus Gold. Das Gold. Aber, das war auch gut, habe ich gehört.
Ja, Fugen aus Gold. Aber nicht genau. so gut wie Confetti Blues.
Ich muss aber sagen, dass ich das sehr schätze, dass Robert Habeck hier ist, obwohl er nichts zu verkaufen hat. Das ist wirklich recht in den Rennen. Von voran.
Und
ich möchte aber ein bisschen erfahren, was Sie, außer dass Sie in der Familie wieder ein sehr umgänglicher Mensch sind, was Sie sonst noch alles Spannendes, Interessantes, Neues gemacht haben. Sie sind eine Art Berater oder ein Analyst an einem internationalen Institut in Kopenhagen. Das ist ein Think Tank. Und Sie haben mehrere Lehraufträge angenommen und Sie haben eine eigene Gesprächsreihe im Berliner Ensemble, also gut zu tun
ja.
und wahrscheinlich auch anregend. Was war von diesen verschiedenen Dingen das, was Sie in den zurückliegenden Monaten am meisten bestrickt und beschäftigt hat?
Also es war tatsächlich so, dass ich keinen Plan hatte für die Zeit nach der Politik, und aber als so ein bisschen ruchbar wurde, dass ich da vielleicht Bedarf für Pläne hatte, haben sich Leute gemeldet, und die drei längeren Auslandsaufenthalte an Universitäten sind alle aus politischen Kontakten oder Freundschaften heraus erwachsen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles aufzählen soll, aber...
Müssen Sie nicht, wird eingeblendet.
Einer davon war eine Einladung an die Hebrew University in Jerusalem.
Das war Anfang dieses Jahres?
Das war im Januar. Das waren immer Lehraufträge. Ich habe immer sozusagen Reden oder Kurse gegeben oder Lectures gegeben. Und ich meine, das war dann in Anführungsstrichen nur ein Monat in Jerusalem, aber der war so intensiv, da würde ich sagen, zählt jeder Tag wie eine Woche und jede Woche wie ein halbes Jahr oder so. Und,
ist das eine Universität, an der jüdische Studenten und palästinensische...
Genau, die Geschichte der Hebrew University ist in diesem zerrissenen, gespaltenen und auch, wie ich finde, ganz fürchterlich regierten Land im Moment wirklich sowas wie so ein Hoffnungsschimmer. Die Universität ist schon vor dem Staat Israel gegründet worden, 1918, und damals schon mit der Idee, verschiedene Konfessionen und Ethnien gemeinsam zu unterrichten. Und das ist heute noch so. Das heißt, ungefähr ein Drittel an der Universität sind Palästinenserinnen und Palästinenser, viele Frauen, und dann eben zwei Drittel meistens Israelis, Jüdinnen und Juden.
Das weiß hier kaum ein Mensch, dass die
und
zusammen...
Und das siehst du halt auf dem Campus. In Israel gibt es ja eine verpflichtende Wehrpflicht für alle. Alle Reservisten, das sind im Moment sehr viele, gehen in Uniform und teilweise, weil sie das müssen, mit Maschinengewehr auf dem Campus. Die haben also, die jungen Leute haben dann Maschinengewehr auf dem Rücken und haben das auch mit im Unterricht. Neben Palästinenserinnen und Palästinensern, die mit Kopftuch oder so rumlaufen. Und das siehst du da alles. Und die Universität hat natürlich die gleichen Spannungen, die diese Stadt und dieses Land aushalten muss, auch zu bewältigen, aber kämpft darum, dass es irgendwie möglich ist, dass die Leute
miteinander reden. Gelingt denn das?
Das gelingt denen, aber es ist harte Arbeit, würde ich sagen. Und nicht immer gelingt es, ohne dass man versucht, Räume zu schaffen. Also die machen dann so Projekte wie gemeinsam Gärten anlegen, gemeinsam Theater machen, Tanztheater machen. Und dann ist die Nachfrage sehr hoch. Aber es ist jetzt nicht so, dass die israelischen Reservisten zu den Palästinensern gehen und sagen, du, wollen wir mal miteinander über Gaza oder die Westbank reden.
Und umgekehrt?
Auch nicht.
Auch nicht. Und wie haben Sie versucht, die zusammenzuführen?
Ja, ich habe Sie gewarnt, wenn ich darüber anfange zu reden, kann es länger dauern.
Okay, dann wechsle
also ich
die Frage.
Ich war davor in den USA und habe da etwas gelernt als fantastische Erfahrung, was ich davor albern gefunden hätte, nämlich Rollenspiele im Unterricht, also politische Rollenspiele. Und ich hätte immer gedacht oder habe das auch gesagt, nee, da mache ich nicht mit, das ist doch Kindergarten, ich bin Deutscher und da machen wir richtige Universität und da lesen wir und danach frage ich euch ab, was ihr gelesen habt und so. Und es war so fantastisch, also war wirklich beeindruckend. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache Rollenspiele mit den Studierenden an der Hebrew University. Und dann war es aber ganz schwer, sich zu überlegen, was für Rollenspiele, weil alles, was uns umtreibt, ich dachte zuerst, ich mache so Szenen aus meiner Amtszeit oder so.
Aber das wäre spannend gewesen.
Ja, eben nicht, weil die, also selbst der Ukraine-Krieg ist für die weit weg, weil die ihre eigenen Kriege zu kämpfen haben. Und wenn du da mit Wärmepumpen ankommst oder so, dann lachen die sich tot. Und wenn du sagst, wir sind ein gespaltenes Land, dann sagen die ja, welcome to Jerusalem. Also ja, wenn du mal eine richtige gespaltene Stadt sehen willst, dann komm mal hierher. Also du kommst an nichts ran. Und dann ist mir eine Idee eingefallen, das ist ein bisschen albern, ehrlich gesagt, weil ich das erste Buch, das ich nach der Amtszeit gelesen habe, war von Herfried Münkler, Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs. Völlig sinnlos, 1000 Seiten, das stand seit 3 Jahren in meinem Regal, das habe ich mal, weil ich mit Münkler so einen Abend gemacht habe, da als Lohn geschenkt bekommen. Und dann habe ich das gelesen und war auf einmal ein halbes Jahr lang Fachmann für, weiß ich nicht, Geschütze vor Magdeburg oder so. Und dann habe ich mit beiden, also mit Israelis und mit Palästinensern, den Westfälischen Frieden als Rollenspiel nachgespielt. Also Ende des Dreißigjährigen Krieges.
Oh Gott.
Und die mussten dann sozusagen in die Rollen der jeweiligen Parteien schlüpfen und dann Friedensverhandlungen spielen und führen. Und das haben die natürlich sofort gerochen, die Israelis. Und die sind ja, so sollen sich halt klar machen, auch für mich war das im Grunde eine fremde Erfahrung, dass ich als gestandener deutscher Politiker, den jetzt so beibringen, wie Politik ist. Und dann sitzt du da vor 25, 26-jährigen Israelis, die alle gedient haben. Und wenn die dienen, dann sind die ja im Krieg. Also die sind sozusagen, einige von denen, ich hatte dann gefragt, wer von euch war in Gaza? Und einige haben gesagt, ja, wir haben den Iron Dome, das ist die Verteidigungssache, bestückt. Oder wir haben die Transportwege gemacht. Und andere haben gar nicht geantwortet, wovon man ausgehen kann, dass die da im Combat Mission waren. So, dann sitzt du da als solcher Politiker und triffst auf junge Leute, die Dinge erlebt haben, die du nicht erlebt hast, die du immer nur beschrieben hast. Und dann sollst du mit denen, wie ich mir ausgedacht habe, diese Friedensverhandlung führen. Und die haben natürlich gleich gesagt, ja Robert, wir sind ja nicht doof, das ist eine Falle und du willst uns zwingen, über unsere Gegenwart zu reden und das wird aber nicht passieren. Und es ist doch passiert. Das war fantastisch. Weil die haben die ganze Zeit in der Rolle von, du bist der König von Schweden und du bist die Königin von Frankreich und du bist ein Protestant und du bist ein Katholik und ihr müsst jetzt mal irgendwie zusammenkommen, die ganze Zeit nur über sich geredet. Und haben das, obwohl die das wussten, trotzdem voll mitgespielt. Und das hat sich so fantastisch und so dynamisch entwickelt, dass, also um ein Beispiel zu nennen.
Nee, ich muss, bitte. An der Stelle jetzt abhören. Das war eine ganz tolle Geschichte. Vielen, vielen Dank. Das war wirklich so. Fantastisch. Ich kann Sie nicht aus diesem Gespräch entlassen, ohne Ihnen zu sagen, dass ich noch nie in vielen, vielen Jahren bei 3 nach 9 so viele Fragen von Menschen mit auf den Weg bekommen habe, die wussten, dass sie in die Sendung kommen würden. Und die allermeisten haben gefragt, was muss in diesem Land passieren, damit Robert Habeck wieder zurückkommt in die Politik.
Ja, das ist, wie soll ich das sagen, das ist im gewissen Sinne eine unpolitische Frage, weil sie unterstellt, und Sie sind ja Politikjournalist, Sie wissen das, weil sie unterstellt, dass man quasi da ansetzen kann, wo man mal angesetzt hat. Mhm. Und ich habe es ja probiert und der Raum ist in Wahrheit für mich nicht mehr da gewesen, die Politik, die ich will und die ich angeboten habe, weiter stark umzusetzen. Und ich glaube jetzt, mit allem Verlaub, setzt sowas wie diese nachträgliche Verklärung ein, die immer einsetzt, wenn Leute nicht mehr im Amt sind. Mhm. Die Frage ist, und die kann ich gar nicht beantworten, und ich will natürlich gerne helfen, dass sie positiv beantwortet wird, aber schaffen wir es aus den Mechanismen, und ich will jetzt gar nicht auf Menschen zeigen, sondern die Mechanismen und die Logiken der öffentlichen Parteidemokratie rauszukommen. Also wieder zu verstehen, dass Kompromiss, Konsensfindung, eine breiter werdende Mitte ein Wert ist, ohne den das Land nicht über die Runden kommt. Mhm. Und
wenn Sie jetzt aus Kopenhagen auf Deutschland schauen, Kopenhagen, wo Sie, glaube ich, relativ frei leben können.
Das ist der Grund, ne?
Weil Sie vorhin gesagt haben, auch in einer Trainingshose zum Bäcker laufen können, ohne dass Sie jemand
und ein Selfie bitte. Auf dem Radweg, ohne dass Leute sagen, mach mal ein Foto mit dem Handy und nächstes Mal.
Aber wenn Sie jetzt von Kopenhagen auf Deutschland gucken, macht Ihnen die Entwicklung in diesem Land Angst, Sorge wenigstens?
Es ist Ich würde sagen, es ist so, wenn man als Deutscher oder als Europäer auf sein eigenes Land oder auf Europa guckt, ja. Aber ich will hier so nicht aus der Sendung gehen, schwarzmalerisch. Ich hatte neulich eine Podiumsdiskussion mit Enrico Letta, dem ehemaligen italienischen Ministerpräsident, der jetzt Berichte für die Europäische Union schreibt. Und der hat mit einem fantastischen Bonmot geschlossen, und vielleicht ist das jetzt auch ein guter Moment, ihn zu zitieren. Er hat nochmal darauf hingewiesen, dass Donald Trump im Moment wie ein Irrer durch die Welt läuft, um den 51. Bundesstaat der USA zu finden. Und keiner hat Bock, das zu werden. Ja, die Kanadier sagen, geh zur Hölle, und Grönland sagt, dann lieber mit den Dänen. Und eigentlich hassen die Grönländer die Dänen.
Der Vatikan
und,
vielleicht noch. Hm? Der Vatikan vielleicht.
Ja, der ist ein ganz, ganz großer Fan von Donald Trump jetzt auf einmal. Ja. Und also niemand will, ja. Und umgekehrt, wer will der 28. Mitgliedstaat der Europäischen Union werden? Und die Reihe hört gar nicht auf. In Island ist dieses Jahr eine Abstimmung, in Norwegen beginnt die Debatte, der ganze westliche Balkan würde am liebsten morgen eintreten, die Ukrainer kämpfen und sterben sozusagen für diese Idee, zu einem friedlichen und liberalen und freien Europa zu hören. Das heißt, ja, ich sehe natürlich als ehemaliger Politiker all die Probleme, und so richtig Freude macht es nicht, zuzugucken dabei. Es macht auch nicht viel Freude, dabei zu sein, ehrlicherweise. Aber Leute von außen sehen was anderes in Deutschland und in Europa. Und vielleicht hilft es, jedenfalls mir hilft es im Moment, Kraft zu sehen, die wir haben, die wir wahrscheinlich selber gar nicht erkennen. Und wenn
Im Land.
Ja, warum wollen die denn alle nach Europa? Mhm. Kann ja nicht so scheiße sein. Und warum, und wie viele Menschen, ich meine, selbst in Israel haben mich Israelis gefragt, wie ist es eigentlich in Deutschland? Wir überlegen, das Land zu verlassen. Nicht wegen Iran und nicht wegen Palästina, sondern wegen Netanyahu. Also die liberalen, eher säkularen Israelis, die halten es kaum mehr aus, in Israel zu sein. Die wandern ja aus. Israel hat seit 3-4 Jahren eine Nettozuwanderung. Also es verlassen mehr Israelis das Land, das kommen. Die Einwohnerzahl steigt noch immer, weil so viele geboren werden, von den Ultraorthodoxen im Wesentlichen. Aber und dann gucken sie nach Deutschland und sagen, vielleicht nach Deutschland. Und das ist natürlich für mich eine ganz verrückte Position gewesen, wissend, wie stark Antisemitismus in Deutschland wieder ist oder wird. Aber für die ist Berlin oder München oder Deutschland, die deutschen Städte, auf einmal immer noch ein Sehnsuchtsort. Und vielleicht hilft es uns jetzt ein Stück weit, oder ich kann das jetzt sagen, wo ich auch ein bisschen mehr von außen auf Deutschland gucke, das zu suchen, was die in dem Land sehen, um wieder sowas wie ein Verständnis füreinander zu entwickeln.
Ich bin wahnsinnig gespannt. Ich bin wahnsinnig gespannt, was aus Ihnen noch werden wird in den nächsten Jahren. Und ich glaube, dass Sie für Überraschungen gut sind. Vielen, vielen Dank für Ihren Besuch.